Herzlich willkommen, moin moin, sagt Ben Chadwick. Ich arbeite als Producer sowie als Sales- und Event-Experte. Wir sind mitten in der Woche, einige sagen dazu Bergfest. Heute ist Mittwoch, der 28. Februar. Ich wünsche Ihnen, liebe Podcast-Freunde, einen entspannten, stressfreien Tag. Und jetzt erstmal gute Unterhaltung mit Episode 85.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Für viele Hamburger vielleicht eine erfreuliche oder sogar eine wichtige Meldung. Deshalb bringen wir sie auch gleich als Einstieg. Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom, sie wissen schon, von der Band Tokyo Hotel. Also Bill und Tom überlegen, in Hamburg ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Falls das klappt, taucht hier vielleicht auch Toms Ehefrau, eine gewisse Heidi, ab und zu auf. Wir würden nur aktuell von den Elbvororten abraten. Da weißt du nämlich nicht, ob nicht im nächsten Moment bei dir vor der Haustür eine langwierige und nervige Baustelle eingerichtet wird. Sie, liebe Podcast-Freunde, merken natürlich sofort, hier wird ganz nebenbei und lässig die Überleitung zum Dauerthema Reventlowstraße vorbereitet. Heute hören wir mal die andere Seite, also von der Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg, die gestern und vorgestern hier ausführlich zu Wort kam, zu einem der Geschäftsleute aus der Waldstraße, die, so lautet deren Argument, von der geplanten Baustelle extrem betroffen wären. Außerdem bei uns heute. Immer mehr Menschen fallen in Hamburg durch die Führerscheinprüfung. Woran liegt's? Und wir beschäftigen uns mit einem besonderen Fall von Vandalismus, Stichwort Lastenfahrrad. Wir starten jetzt. Was ist der erste Gedanke, wenn wir über die Waldstraße sprechen? Was geht Ihnen spontan durch den Kopf? Eine Einkaufsstraße direkt am S-Bahnhof Othmarschen. Klar. Sehr angenehmes Ambiente, eine mindestens wohlhabende Gegend. Logisch. Und natürlich, wir denken auch an diverse Zwischenfälle mit rüstigen Rentnern, die ihre Autos, warum auch immer, in das eine oder andere Schaufenster gesteuert haben. Aber im Moment haben wir dort aus einem ganz anderen Grund Trouble. Die geplante Baustelle in der Reventlowstraße. Und diese besagte Straße grenzt direkt an die Waldstraße. Geplante 700 Meter Baustelle, die Geschäftsleute in der Waldstraße und auch einige Anwohner zum Wahnsinn treiben. Mit einem von ihnen sind wir jetzt zum Interview verabredet, Christian Kicker. Er ist sowohl der Geschäftsführer von Glasmeier Rewe in der Waldstraße sowie Mitglied der Interessengemeinschaft dort vor Ort. Christian, guten Morgen erstmal. Sie haben die Bezirksamtsleiterin von Altona, Stefanie von Berg, in den letzten beiden Tagen bei uns gehört. Hat sie irgendwas gesagt, was Ihnen Hoffnung auf eine Einigung macht? Oder sagen Sie, nee, das ist alles hoffnungslos verfahren?
Also das, was ich gehört habe, ist leider nicht so, als würde sich das irgendwie in die Richtung bewegen, die wir uns erhoffen. Es ist ganz klar, dass für uns der Zeitpunkt der Baustelle der Kasus Knactus ist, der uns zu schaffen macht. Es sind einfach aktuell zu viele Baustellen um uns rum und diese eine Baustelle mehr würde eben das Fass zum Überlaufen bringen und davor haben wir eben Angst.
Plädieren Sie denn dafür, dass diese Baumaßnahme einfach nur verschoben wird?
Ja, also wie schon gesagt, wir sind auch ganz klare Befürworter der Veloroute und wir wissen auch ganz genau, dass Fahrradfahren wichtig und richtig ist in unserer Stadt. Es geht hier wirklich nur um den Zeitpunkt der Baustelle. Der ist einfach sehr schlecht gelegt, indem man, sage ich mal, die Fernwärmtrasse auf der einen Seite, Parkstraße, Großflottbeckerstraße hat und auf der anderen Seite die den A7-Deckel. Da dazwischen, sage ich mal, zwischen diesem kleinen Raum nochmal die Reventlowstraße für einen Zeitraum einspurig, als Einbahnstraße Richtung Süden zu machen, wäre einfach ein Kollaps. Also unsere ganzen Kunden, die wir brauchen und die wir auch gerne bei uns haben, kommen einfach nicht mehr so einfach zu uns in die Waldstraße. Es ist richtig, dass die Waldstraße immer erreichbar ist, aber es ist doch jedem auch bewusst, umso komplizierter es wird, zu einer Straße zu kommen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht woanders hinfährt. Und das ist hier ganz klar gegeben. Wir sagen, wir möchten gerne, dass diese Baustelle kommt, aber idealerweise erst, wenn die Parkstraße bzw. die Großflottbeckerstraße wieder frei sind. Und ich glaube, nach aktuellem Planungsstand ist es so, dass die Fernwärmtrasse irgendwann in 2025 fertig sein soll, wenn die wenn die Termine eingehalten werden können. Das wäre für uns der ideale Zeitpunkt. Das heißt, die Waldstraße wäre wieder von hinten rum befahrbar, also zugänglich von der Parkstraße und Großflottbecker über die Jungmannstraße, also ein kurzer Umweg, den auch die ganzen Anwohner kennen. Und dann wäre die Waldstraße, ja, wie ich schon sagte, sehr gut erreichbar und nicht so, so durcheinander.
Also, um das mal auf den Punkt zu bringen, es geht nicht darum, dass Sie sagen, Sie wollen diese Baustelle nicht haben. Es geht nur um den Zeitpunkt. Dagegen spricht jetzt aber Stefanie von Bergs Argument ist ja, und ich finde das immer so ein bisschen schwierig, sie weist natürlich immer zu Recht darauf hin, dass sie keine Politikerin. Sie ist zwar politisch gewählt in ihrem Amt als Bezirksamtsleiterin, aber sie ist keine Politikerin. Aber mittlerweile reden wir ja hier über Politik, weil auch die anderen Parteien in der Bezirksversammlung ja umgeschwenkt sind. Also aus einer politischen Entscheidung kommen wir ja hier in dem Sinne nicht mehr raus. Aber Christian, Ihr Punkt ist, dass Sie sagen, macht das alles, aber bitte macht es für uns besser koordiniert. Das habe ich jetzt richtig verstanden.
Richtig, die Koordination ist wirklich das, was uns hier zu schaffen macht. Wenn das verschoben werden könnte, sage ich mal, im Anschluss, wenn die Parkstraße und Großflottbecker Straße wieder befahrbar sind und voll nutzbar, dann hätten wir da auch kein Problem. Und wie schon gesagt, es ist uns wirklich wichtig, dass die Veloroute auch gemacht wird. Das ist also ein wichtiges Bauprojekt und wir haben wirklich nichts gegen die Veloroute. Hier geht es wirklich nur um diese Koordinierung der Baustellen. Und es ist einfach ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, die Reventlowstraße zur Einbahnstraße zu machen.
Ja, das Argument, was jetzt dagegen spricht, zumindest von der Seite von Stefanie von Berg, ist, dass sie sagt, da ist schon so viel Geld investiert worden und das würde dann versenkt werden. Das könne sie in ihrem Amt nicht verantworten. Können Sie das nachvollziehen?
Also die Summen, die da genannt werden, kann ich nicht so richtig greifen. Da werden schnell Zahlen genannt. Wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass das so dramatisch ist, wie es dargestellt wird. Und wenn man jetzt hier auch sagt, man verschiebt diese Baustelle nicht um diese 7 Jahre, die ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, bis 2031, sondern man sagt, okay, ich habe jetzt als nächstes Zeitfenster Parkstraße, Großflottbecker Straße. Wenn die fertig ist, werde ich dann die Baustelle umsetzen. Ich denke, dann müssten die Ausschreibungen einfach nur vom Umsetzungsdatum angepasst werden. Und das würde dann 1 oder 1,5 Jahre, je nachdem, wie lange die Wärmetrasse noch braucht, verschoben werden. Und dann würden auch nicht so viele Gelder, sage ich mal, für nichts ausgegeben werden.
Aber Christian, wir müssen fairerweise sagen, es waren ja jetzt eben auch Ihre Worte, Sie glauben, Punkt. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte jetzt. Glaube, liebe Hoffnung, wissen wir, im Leben ist oft, führt oft nicht unbedingt zum Ziel. Wie oft sitzen Sie denn mit Frau Berg an einem Tisch und diskutieren über dieses Thema?
Frau von Berg war so gut und hat uns auch einmal in der Waldstraße aufgesucht zum Gespräch mit der Interessengemeinschaft. Da war ich auch anwesend. Es wurden verschiedene Vorschläge gemacht. Die hat sie auch in ihren 2 Beiträgen vorher genannt bezüglich Beschilderung und dass keine Parkgebühren gezahlt werden müssen in der Waldstraße. Das ist für uns aber nicht der Grund. Also wie schon gesagt, die Baustelle und die Erreichbarkeit wird einfach komplexer durch diese Baustelle und wir haben eben Befürchtung, dass die Kunden dann nicht kommen. Egal, ob da Parkgebühren gespart werden von 1 Euro bis 3 Euro oder eben eine zusätzliche Beschilderung stattfindet, die dann zeigt, wie es zur Waldstraße kommt.
Zum Schluss vielleicht nochmal ein Aspekt. Sie sprechen ja für die Händler, für die Interessensgemeinschaft in der Waldstraße. Das heißt, Sie sprechen nicht offiziell für die Anwohner, aber ich tippe doch mal, dass man ab und zu was mitbekommt. Das ist nicht repräsentativ, aber trotzdem interessiert mich das mal, wie Ihr Eindruck ist, was denn die Anwohner in diesem Bereich sagen, mit denen Sie dort ins Gespräch kommen. Vertreten die eine ähnliche Meinung wie Sie oder sagen die, Waldstraße ist uns eigentlich relativ egal, wir wohnen ja eh dicht dran, wir kommen da schon hin, kommt schon mal irgendwie klar, wir wollen diese Baustelle jetzt?
Natürlich haben wir da Gespräche mit allen Anwohnern in unseren Läden. Die Waldstraße als Nahversorger, sage ich mal, für viele wird auch gerne genutzt. Und natürlich kriegen wir den Frust mit, den die Anwohner haben, die die ganze Zeit Baustellen vor sich haben. Zum Teil werden die ausquartiert und müssen ins Hotel und dann müssen sie wieder zurück. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr starke Belastung für die Anwohner und das kriegen wir schon mit. Und ich glaube auch im Verkehrsausschuss und den anderen Oder im Verkehrsausschuss waren auch viele Anwohner. Es ist nicht so, dass immer nur die Weidstraße von den Kaufleuten vertreten wird. Also der Bezirk an sich war auch vorhanden und hat auch dort gesprochen. Und das sollte man auch berücksichtigen.
Danke an Christian Kicker, den Geschäftsführer vom Rewe-Markt in der Weidstraße. Und der Mann ist auch Mitglied der Interessengemeinschaft Weidstraße. Also, die Nummer steuert auf einen Showdown zu. Morgen Abend, am Donnerstag, tagt die Bezirksversammlung. Mit welchem Ergebnis? Mal abwarten. Wir erlauben uns an dieser Stelle noch einen Hinweis. Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg wird an dieser Sitzung nicht teilnehmen. Sie ist im Urlaub. Für den einen oder anderen vielleicht überraschend, aber sie ist auch nicht an das Ergebnis der Abstimmung in der Bezirksversammlung gebunden. Wer jetzt sagt, das würde ich mir gern mal ansehen. Klassische Lokalpolitik geht bequem von zu Hause. Die Bezirksversammlung gibt's im Livestream. Na, wie viele Versuche hast du denn gebraucht? Beliebte Smalltalk-Frage, wenn das Thema Führerschein aufkommt. Wobei ich tatsächlich festgestellt habe, vielleicht geht Ihnen das ähnlich, liebe Podcast-Freunde. Am Ende sagt es nichts über die Qualitäten als Autofahrer aus, ob du vielleicht ein- oder zweimal oder sogar noch öfter durch die Prüfung gefallen bist. Was in diesem Zusammenhang aktuell nur interessant ist, in Hamburg fallen immer mehr Menschen durch, also durch die Führerscheinprüfung. Abendblatt-Lokalreporterin Elisabeth Jessen hat sich für uns des Themas angenommen. Wie haben sich denn die Zahlen verändert bzw. entwickelt, Elisabeth?
Ja, also in der Theorieprüfung fallen inzwischen 35% durch und in der Praxis sind es sogar 45%.
Woran liegt es denn deiner Meinung nach?
Meine Meinung, glaube ich, zählt da gar nicht so. Ich kann nur zitieren, was die Experten sagen, nämlich zum Beispiel vom TÜV Hanse, die Prüfung ja abnehmen. In Hamburg ist der Verkehr einfach sehr komplex und er wird einfach immer komplexer. Das heißt, es sind einfach immer mehr Autos unterwegs und wir haben sehr, sehr viele Baustellen. Das macht es einfach auch für Fahranfänger sehr viel schwieriger. Und sie brauchen einfach alle auch sehr viel mehr Fahrstunden. Inzwischen braucht ein Fahrschüler im Schnitt 50 Fahrstunden, bis er überhaupt antritt.
Was ich an deinem Artikel ein bisschen erschütternd fand, manchmal macht man so Witze drüber, aber eigentlich ist es überhaupt nicht zum Lachen. Es gibt so viele Betrugsversuche bei der theoretischen Prüfung. Der Aufwand mittlerweile für die Behörde, die theoretische Prüfung so durchzuführen, dass keiner betrügen kann, ist unfassbar hoch geworden. Was versuchen die Menschen da? Was sind so die Ideen, um zu betrügen?
Tatsächlich ist die Zahl deutlich gestiegen. Also vor ein paar Jahren waren es noch so 50, 60 Betrugsversuche im Jahr. Wir müssen immer sagen, erkannte Versuche. Also wer damit durchgekommen ist, der läuft natürlich nicht in dieser Statistik ein. Aber im vergangenen Jahr waren es schon 170 erkannte Versuche. Und ja, also der oberste Prüfer, Herr Rupp, hat gesagt, das ist ein bisschen fast wie im Spionagefilm. Die Leute haben dann so eine kleine Kamera und das ist so groß wie ein Hemdknopf. Das haben sie dann irgendwo in ihrer Oberbekleidung und einen Kopfhörer, wo ihnen dann ihr Helfer einflüstert, wie die Frage richtig zu beantworten ist. Und deshalb wird die Prüfung in Hamburg auch nur noch an einem einzigen Standort abgenommen, weil dort ist man inzwischen so gut präpariert und auch die Leute, die Prüfer, die wissen genau, worauf sie gucken müssen, einfach um den Täuschungsversuchen da irgendwie Einhalt zu gebieten.
Aber selbst mit dem Ausweis wird versucht zu berumsen. Also teilweise gehen ja nicht mal die Personen hin, um die es geht. Also selbst das,
genau,
das
also
ist ja verrückt.
Das ist auch eine Möglichkeit. Ich schicke jemanden mit meinem Ausweis hin und hoffe, dass das nicht auffällt. Das ist allerdings nicht so einfach, weil erstens haben die Prüfer einen Ausweisscanner, also das ist wie bei der Passbehörde, da wird dann der genau geprüft, ist er echt, und da werden natürlich auch, das Foto wird verglichen, man muss als Prüfling vorab schon ein Foto schicken und deswegen haben die dann nicht nur das Foto vom Ausweis und das, was geschickt wurde, sie haben ja auch den Menschen, der da steht. Und manche Leute sehen sich ähnlich, aber dass man sich jetzt so ums Haar, das passiert halt nicht so oft. Insofern, da werden auch öfter wieder Leute rausgefischt.
Aber Elisabeth, der Spießer in mir fragt jetzt natürlich sofort, diese Menschen, die da betrügen, die jemand anders zum Beispiel hinschicken oder wie früher in der Schule das abgucken oder den Spickzettel, das ist ja vielleicht noch das eine. Aber eine andere Person hinzuschicken, gerade wenn es ja um sowas geht wie den Führerschein, um Sicherheit im Straßenverkehr. Ich tippe mal, diese Leute werden nicht für immer von der Führerscheinprüfung ausgeschlossen, aber gibt es trotzdem eine Frist, weil man sagt, also in den nächsten Wochen, Monaten darfst du nicht wieder hier antanzen?
Also das Längste, wie man die Leute sperren kann, sind 9 Monate. Und dann kann ich wieder anfragen und meine Prüfung ablegen.
Ja, jeder hat ja auch eine zweite Chance verdient, weiß ich auch.
Ja.
Was für Fragen haben sich denn möglicherweise aber auch bei der theoretischen Prüfung, das mit dem Praktischen hast du ja erklärt, das ist komplexer als der Straßenverkehr. Ich glaube, das wird jeder Autofahrer auch bestätigen. Aber was hat sich bei der theoretischen Prüfung denn möglicherweise verändert? Weil, also als ich einen Führerschein gemacht habe, ich musste mich stupide hinsetzen, das auswendig lernen, fand ich jetzt nicht so dramatisch. Ich fand es furchtbar boring, aber nicht dramatisch.
Was sich auf jeden Fall grundlegend verändert hat, dass es jetzt eine digitale Prüfung ist. Also alle, die schon den Führerschein schon ein bisschen länger haben, wissen noch, das war maximal Multiple Choice früher mit dem Papier. Aber schon das Lernen funktioniert jetzt anders. Also ich glaube, es sind so 1300 Fragen, die man lernen muss, um dann auf jede vorbereitet zu sein, die dann kommt. Und es gibt Filme bei dieser Vorbereitung und dann natürlich auch auf der Prüfung. Das ist also etwas komplexer als früher. Früher hat man sich ein Foto angeguckt. Jetzt muss man in so einem Video eine Verkehrssituation erfassen. Das fällt gerade den etwas älteren Prüflingen nicht so leicht, sagen die Prüfer. Die jungen Leute, die total gewöhnt sind an Handyfilmchen, die können das noch relativ gut. Aber je älter man wird, umso schwieriger wird das. Und dann gibt es halt jetzt auch Fragen zur Umweltfreundlichkeit der Fahrweise, aber auch der Fahrzeuge. Und das gab es einfach vor 20, 30 Jahren in der Form noch nicht. Das muss man halt jetzt auch alles lernen.
Ja, und Elisabeth, also wenn ich das jetzt mal so flapsig sagen darf, andersrum gesagt, es ist ja vielleicht auch gut, dass manche Leute durchfallen, weil bei manchen Autofahrern denke ich manchmal, wo haben die ihren Führerschein her?
Ja, aber das sind nicht unbedingt die, die mal durchgefallen sind. Die können durchaus beim ersten Durchgang damals den Führerschein gekriegt haben. Nur wir wissen ja alle, dass wir uns Fahrweisen angewöhnen, die wir so nicht in der Fahrschule gelernt haben und sicher auch nicht bei der Führerscheinprüfung gezeigt haben.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Nee, das wissen sowieso, Männer wissen das grundsätzlich nicht so genau, was man damit meint, um nochmal ein Klischee zu bedienen. Aber Wir, die wir lange Auto fahren, meinen natürlich, wir wissen das sowieso alles besser. Und wenn man sich diese Prüfungsfragen mal anguckt, ich habe ja so eine Prüfungsaufgabe, also so einen Link dazu gestellt und ein paar haben wir ja auch abgedruckt in der Zeitung. Also einige sind schon so ziemlich haarig, weil es reicht eben nicht, wenn man eine Antwort gibt. Manchmal sind alle drei Antwortvorgaben richtig. Und dann muss ich auch alle drei ankreuzen, weil sonst gibt es Minuspunkte und man ist schneller durchgefallen, als man denkt.
Wenn wir uns mal wieder über andere Autofahrer aufregen, einmal innehalten und an den Bericht von unserer Lokalreporterin Elisabeth Jessen zurückdenken, würden wir tatsächlich heute nochmal sowohl die theoretische und dann auch noch die praktische Fahrprüfung bestehen? Also ich sag mal ehrlich, für mich könnte ich das leider ausschließen. In diesem Sinn, gute Fahrt heute Morgen. Vielleicht eine neue Form von Vandalismus in unserer Stadt? Eine Familie hat sich ein Lastenfahrrad gekauft, dafür eine ordentliche 4-stellige Summe hingelegt und dann kommt irgend so ein Bekloppter und beschädigt mehrfach dieses Lastenfahrrad. Wir haben Abendblatt-Reporterin Luisa Eberhardt zu der betroffenen Familie geschickt. Also, Vandalismus ist das Stichwort. Für die Betroffenen total nervig. Du hast die ganze Story, Luisa. Wir sprechen von einem abgestellten Lastenfahrrad.
Genau. Die Familie Kassierer in Hamburg-Hamm hat ein Lastenfahrrad, das sie regelmäßig vor ihrem Hauseingang parken. Im Flur gibt es nämlich keinen Platz dafür. Und dieses Lastenfahrrad wurde jetzt insgesamt 3-mal zerschlitzt.
Und was macht man dann als Besitzer von so einem Lastenfahrrad? Welche Möglichkeiten hat man überhaupt? Reagiert die Polizei?
Also nach dem ersten Mal hat die Familie das Verdeck mit Panzertape wieder zugeklebt. Nach dem zweiten Mal, lediglich 2 Tage später übrigens, sind sie zur Polizei gegangen und haben Anzeige erstattet. Außerdem haben sie Zettel in der Nachbarschaft aufgehangen, mit der Bitte, sich an sie zu wenden, sollte irgendein Nachbar oder eine Nachbarin was gesehen haben. Genau, daraufhin hat sich niemand gemeldet. Auch die Polizei konnte nichts machen, da es keine Hinweise gab. Und jetzt ist es ein drittes Mal passiert. Und auch jetzt hängen wieder Zettel in Hamburg-Hamm. Und auch jetzt bitten sie wieder um die Mithilfe ihrer Nachbarn.
Ja, also Vandalismus, finde ich, müssen wir gar nicht drüber erst reden. Ich kann schon verstehen, dass ich hier und da, wenn du mal Freunde besuchst und da ist ein Lastenfahrrad im Haus und dann steht das irgendwo im Flur und du denkst, hier kommst du ja kaum vorbei, dass man da genervt ist oder sauer ist, kann ich verstehen. Dann suchst du das Gespräch mit den Nachbarn, gibt's hoffentlich eine Lösung. Hier in dem Fall scheint es ja jemand zu sein, der so einen richtigen, ich weiß nicht, so einen Hass hat auf Lastenfahrräder. So interpretiere ich das jetzt möglicherweise. Vielleicht steckt da auch eine ganz andere Geschichte dahinter. Aber wenn du davon ausgehen musst, dass es scheinbar jemand aus dem Haus ist oder ein näherer Anwohner, dann finde ich, ist das schon sehr unangenehm.
Es ist auch total beängstigend, denn es zeugt ja von einer gewissen Aggressivität, auch gezielt ein Messer mitzunehmen, um diese dicke Plastikfolie da zu zerschneiden und immer wieder an der gleichen Stelle. Das macht schon ein murmeliges Gefühl.
Ja, und hinzu kommen ja auch noch die Kosten. So ein Fahrrad, was hat die Familie bezahlt?
Fast 5.000 Euro tatsächlich.
Ja, das schüttelt man ja auch nicht so eben aus dem Ärmel.
Nee, die Familie hat über ein Jahr lang darauf gespart. Das war für sie so eine richtige Anschaffung. Und umso ärgerlicher ist es natürlich, diese Schäden jetzt irgendwie ausgleichen zu müssen, denn die Versicherung, die zahlt auch nicht bei Vandalismus.
Tut mir leid, Idioten, eigentlich noch zu harmlos. Ich weiß, dass viele Menschen einen Hals auf Lastenfahrräder haben, aber das hier? Hoffentlich schnappt die Polizei die Täter. Danke an Lokalreporterin Luisa Ebert. Episode 85, das war's. Sebastian Günther, mein Producer, ist natürlich hier bei mir im Studio. Das hat einen guten Grund, weil wir beide freuen uns total auf Freitag, also auf übermorgen, weil uns dann unsere Kulturchefin Maike Schiller besucht. Und sie besucht uns nicht nur, weil sie uns so nett findet, behaupte ich jetzt einfach mal, sondern auch, weil sie den neuen John Grisham dabei hat. Und das, Sebastian, ist jetzt wirklich der Knaller. Erstens ist es ein besonderer John Grisham, nicht irgendwie nur ein neues Buch in Anführungszeichen. Zweitens sind wir beide ausgewiesene Fans von diesem Mann. Korrekt, oder?
Absolut. Und du hast recht, es ist eine Fortsetzung, und zwar die Fortsetzung von seinem Buch Die Firma.
Yes!
Heißt aber nicht Die Firma 2, nee, sondern heißt Die Entführung. Und nicht nur das, wir besprechen nicht nur das Buch mit Maike Schiller, sondern es gibt noch was ganz Besonderes, und zwar...
Wir verschenken ein paar Exemplare an die Hörer von Bäcker am Morgen. Also wenn das jetzt nicht noch ein zusätzlicher Grund ist, uns auch am Freitag zu hören, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter. Also... Günther und Bäcker freuen sich auf jeden Fall. Maike Schiller steht auch schon in den Startlöchern und Sie hoffentlich auch. Zum Schluss noch die wichtigsten News des Tages, beziehungsweise die Themen, die wir nicht so ausführlich heute behandelt haben, die aber trotzdem wichtig sind. Sebastian Günther und Marcel Bäcker sagen bis morgen und bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Bäcker am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Schönen guten Morgen. Nach der Entscheidung des Senats, die Reederei MSC bei der Hala einsteigen zu lassen, wirbt Peter Tschentscher um Unterstützung in der Hamburger Bürgerschaft. Dazu wird der Bürgermeister am Mittag eine Regierungserklärung abgeben. Der Deal ist heftig umstritten. Widerstand gibt es vor allem von Seiten der Hafenmitarbeiter und von der Gewerkschaft Verdi. Die Hochbahn und die VHH gehen davon aus, dass durch den zweitägigen Streik nahezu nichts gehen wird. Das teilten beide Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Ab morgen früh 3 Uhr sind die Beschäftigten bei der Hochbahn und von den VHH von der Gewerkschaft Verdi aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Hamburger Polizei hat nach dem Mordgeständnis eines 20-Jährigen möglicherweise die Tatwaffe gefunden. Der Angeklagte hatte gestanden, einen früheren Freund erschossen zu haben und will die Tatwaffe danach in die Alster geworfen haben. Nun haben Polizeitaucher etwas gefunden. Ob es wirklich die Tatwaffe ist, wird noch geprüft.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.